Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Kontext. Zur Sendung begrüßt Sie Martin Heule. Ein Großteil der Eliten in der Finanzwelt und in der Wirtschaft hat sich durch nur dürftig kaschierte Raffgier längst aus der Gesellschaft verabschiedet, schimpft Daniel Gödewehr, der während 25 Jahren selber Spitzenmanager in der Automobilindustrie war. Schließlich ist er dort an der Idee des Ökoautos gescheitert. 1996 erschien Daniel Gödewehrs Autobiografie mit dem Titel «Wie ein Vogel im Aquarium aus dem Leben eines Managers», ein Bestseller, gefolgt von weiteren Bestsellern, die alle einen humanen Kapitalismus fordern. Noch vor dem Ausbruch der letzten großen Finanzkrise schrieb er ein Buch mit dem Untertitel «Wie uns die Gier ruiniert», was sich nachträglich als nicht sehr falsch gesehen erwies. Deshalb ist der damals als Paradiesvogel gehandelte Manager in Fernsehen und Presse wieder einmal ein gefragter Mann. Für unser Gespräch hat mich Daniel Gödewehr in die Empfangshalle eines Autohändlers in der Nähe von Genf bestellt, wo er gerade zu tun hatte.
Ich kann nicht los vom Auto, das ist so ein wunderbares Produkt. Das ist eine schöne Ambiente, ja, finde ich. Und ich spüre die Trends eigentlich, die Händlerschaft, viel besser als große Studien von Marketingabteilungen.
Ist das Auto so etwas wie ein Lackmustest der Gesellschaft, der Wirtschaft?
Ja, das glaube ich schon. Also nicht jedes Produkt hat so diese Fähigkeit zu zeigen, wie die Wirtschaft sich bewegt und wie die Gesellschaft sich hin bewegt. Die ganze Konsumgesellschaft findet eine Art von Fokussierung in dem Kauf eines Autos. Deshalb ist es interessant.
Sie haben Ihr Buch das Seerosenprinzip genannt. Was ist das?
Die Seerose ist eine Pflanze, die die Biologen als sehr besonders betrachten, weil sie sich selbst wunderschön inszeniert. Auf einem Teich, da sehen Sie die große grüne Fläche und da in der Mitte eine wunderschöne Pflanze und Blume. Aber die verbirgt natürlich, wovon sie lebt. Aus dem Grundwasser, aus den Nährstoffen des Grundwassers. Und die nimmt diese Nährstoffe so wahnsinnig in Anspruch, um schön zu sein, dass sie manchmal ihre eigene Zukunft und ihr eigenes Leben zu zerstören droht. Wenn Sie dieses Bild der Biologen übertragen auf, nehmen wir die Bahn zum Beispiel mit dem Börsengang in Deutschland. Da inszeniert sich der Vorstandsvorsitzende und der Vorstand unter dem Motto, wir werden eine beste Bilanz der Welt zeigen, die Investoren werden uns attraktiv finden und so weiter. Aber verschweigt die Tatsache, wenn die Bahn gut ist für einen Börsengang, das hat doch mit der Leistung von der ganzen Belegschaft zu tun. Der Vorstand ist nicht irgendwo genial oder was, aber die Belegschaft tut eine hervorragende Arbeit. Deshalb ist die Bahn ein guter Dienstleister und deshalb attraktiv für zukünftigen Investoren. Ich bin gegen den Börsengang der Bahn, muss ich sowohl sagen, ich bin dagegen. Aber das ist einfach. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel. Die Eröffnungsfeier der Olympiade in Peking. Dann haben wir wunderschöne Bilder über Tage, übertragen auf Milliarden Menschen in der ganzen Welt und vergisst dadurch, dass diese Hunderttausenden von Menschen und arme Wesen gequält worden sind, um da aufzutreten und dass dieses Land alles anders als demokratisch ist und so weiter. Oder nehmen Sie die Wahl in Amerika. Die Sarah Palin wurde nicht wegen ihrer großen Erfahrung gewählt, aber weil sie ein Bild, eine Blume darstellt, worauf man die Blicke wirft und weiß nicht, was dahinter steckt. Also das ist in anderen Worten, der Schein hat gewonnen definitiv über das Sein. Und das ist etwas, worüber man sich doch Gedanken machen sollte. Oder die Finanzwirtschaft ist auch eine wunderschöne Seerose. Die hat über Jahre, in den letzten 10 Jahren gezeigt, wie man eigentlich wahnsinnig Reichtum anhaufen kann, ohne sehr viel Arbeit. Also im Grunde genommen eine Sünde ersten Ranges. Deshalb die Derivaten, deshalb die Zertifikate, deshalb also die Derivatives und so weiter. Alles, was die Oberfläche. Keiner hat gewagt zu sehen, also woher das kam. Ohne eine gut funktionierende Realwirtschaft, was diese Realwirtschaft war in den letzten Jahren, die hat hervorragend funktioniert, hat zu einem hervorragendes Wachstum weltweit beigetragen. Und da oben ist eine Rose, also der Reichen, die alles kaputt gemacht. Das ist ein Starkzehrer, die Finanzwirtschaft ersten Ranges. Die muss natürlich deshalb reguliert. Genau wie eine Seerose in einem Teich, wenn der Teich nicht ersticken will, regelmäßig gepflegt werden muss. Das heißt, man nimmt welche weg und behält einige, die gesund sind und nicht so viel von der Grundwasser wegnehmen. Da spielt die Biologie, ist eine Lehrstunde für die Wirtschaft.
Daniel Gödewer, Ihr Buch ist ein Moralbuch. Das sind wichtige Kategorien, der Anstand, die Verantwortung, das sind alles moralische Kategorien. Die sind allenthalben ziemlich verpönt in der Medienwelt, in der Wirtschaftswelt. Das ist eigentlich eine Sache, die man noch der Kirche überlässt. Und Sie kommen jetzt mit diesen Kategorien, mit dem Anstand.
Verantwortungsbewusstsein und Anstand, ja, weil das ist der einzige Weg, um die Wirtschaft richtig zu regulieren. Sonst der Punkt mit der Moral oder der Ethik ist etwas, es ist im Grunde genommen ein guter Regulator für mich. Denn je moralischer das Verhalten eines Vorstandes oder einer Führungskraft, desto geringer die Kosten für die Korrektur, wenn etwas schief geht. Denn das ist in sich selbst eine Korrektur, die Moral. Man gibt sich Grenzen. Man geht nicht in Bereichen, wo das unsicher wird, wo das gefährlich für die Belegschaft und für die Firma wäre, was eigentlich die Finanzmärkte gemacht haben. Ich habe auch in dem Buch versucht, eine Kurve, denn Sie haben recht, wenn Sie sagen, das überlässt man Kirche und Christentum und Judentum und Religionen und so weiter. Damit kann man die zukünftigen Generationen wenig anfreunden. Man spürt, wie verloren sie sind. Also man geht zum Buddhismus, zum Islamismus. Nein, ich meine, ich habe versucht zu erklären, dass der Weg der Zukunft zu einem sogenannten moralischen Verhalten vielleicht über ein größeres Umweltbewusstsein kommen könnte. Das interessiert mich aus einem Grund. Erstens, umweltbewusst zu agieren, ist Verantwortung zu tragen, aber nicht nur wegen der Umwelt, aber auch also die Menschen, die diese Umwelt leben. Das heißt, einer, der umweltbewusst agiert, nimmt auch Rücksicht auf seine Nachbarschaft, auf seinem Nächsten. Das ist eine andere Art, die Tugenden des Christentums wieder zu leben, aber mit dem Unterschied, dass man sofort die Wirkung sieht. Wenn man etwas umweltbewusst tut, dann sieht man, dass das etwas bringt. Und vielleicht ist das einfacher, Jugendlichen zu erklären, sich moralisch verantwortungsvoll zu verhalten, ist nicht weit weg von umweltbewusst zu sein oder umweltbewusster zu handeln. Sehr wichtig für die nächsten Führungskräfte. Die Umwelt, das ist nicht nur die Pflanzen und die Menschenwesen. Das ist alles, was das Umfeld geht. Also Rücksicht nehmen auf anderen in seinem Tun und in seinen Handel. Vielleicht ist das der Weg für die Zukunft, statt also alten Tugenden zu predigen, die keiner hören will.
Und Verantwortung zu übernehmen.
Verantwortung zu übernehmen, das bedeutet natürlich auch für Führungskräfte von heute und morgen zu verstehen, dass wenn ich an der Spitze eines Unternehmens bin, dass ich Verantwortung trage, nicht nur für das Unternehmen, aber auch für das Umfeld des Unternehmens. Wissen Sie, man vergisst eine ganz banale Beobachtung. Die Wirtschaft ist nicht alles. Aber ich gebe zu, dass ohne Wirtschaft alles ist auch nichts. Aber die Wirtschaft ist ein Bestandteil eines oberen Begriffs. Das heißt Gesellschaft. Die Wirtschaft ist nicht die Gesellschaft. Die ersetzt nicht die Regel einer Gesellschaft. Deshalb in der Finanzkrise von heute ist es für mich sehr interessant zu beobachten und sehr gesund, dass in diesem oberen Begriff von Gesellschaft die Wirtschaft wieder zurückgestellt wird an einem Platz, wo sie agieren muss, auch frei agieren muss, und die Politik, die in der Gesellschaft eine andere Rolle zu spielen hat, wieder an Bedeutung gewinnt. Die Politik hatte in den letzten Jahrzehnten das Feld der Wirtschaft so gut wie freigelassen. Hat sogar in manchen Ländern versucht zu sagen, wir müssen als Politiker genauso handeln wie die Wirtschaftsführer. Ronald Reagan war nicht anders als der Chef eines Großunternehmens namens Amerika. Margaret Thatcher hat das anders gemacht. Man privatisiert nicht und so weiter. Man entlässt nicht. Meine Arbeitslosigkeit ist Nebensache und so weiter. Und das ganze Verantwortung für die Gesellschaft blieb eigentlich auf der Strecke. Tony Blair hat das in einem furchtbaren Satz resümiert. Alles, was zählt, ist, was funktioniert. Aber alles, was funktioniert, ist nicht alles legitim. Insofern, es ist gut, dass jetzt durch das Durchgreifen, notwendiges Durchgreifen der Politik überall, in einem Bereich der Wirtschaft, wohlgemeint, was ganz klein war, die Finanzwirtschaft. Aber die Politik hat plötzlich verstanden, dass sie eine völlig andere Rolle zu spielen hat, eine völlig Verantwortung zu tragen hat. Und ich glaube, wenn die diese Lektion richtig in Erinnerung behalten, da wird wahrscheinlich die Funktionierung der sogenannten Kapitalismus oder freie Marktwirtschaft besser gehen morgen als in den letzten 15 Jahren.
Daniel Gödewer, mit der Verantwortung ist das aber so eine Sache. Hier die Dame am Empfang, die uns freundlicherweise Kaffee bringt und ihren Lohn von diesem Automobilunternehmen bekommt, ist die mitverantwortlich für den großen CO2-Ausstoß aller dieser Fahrzeuge? Oder der Broker, ist er verantwortlich für die Finanzkrise? Wo sind die Leute, die Verantwortung unmittelbar tragen für das, was geschieht in dieser Welt? Für die Finanzkrise oder für die Klimakrise?
Also das ist natürlich eine sehr breite Frage. Es ist klar, wenn ich sagen würde, die Dame des Empfanges eines einfachen Händlers in der Schweiz ist verantwortlich also für CO2-Ausstoß, wäre absurd. Aber sie ist vielleicht verantwortlich für etwas anderes. Empfang der Kundschaft, das Gefühl, dass der Kunde sich wohlfühlt, geborgen fühlt und so weiter. Wenn der Kunde da so ist, dann vielleicht also nimmt er sich anders Zeit, um sich beraten zu lassen und so weiter. Man kann alles, aber für den Ausstoß ist sie nicht verantwortlich, das ist klar. Da geht es auf anderen Etagen der Führung. Und zwar sicher bei Ingenieuren, Entwicklung, Research und Development und bei dem Vorstand letzten Endes. Übrigens, diese Menschen haben in den letzten Jahren nicht richtig hören wollen, was die Kundschaft eigentlich gerne gehabt hätten. Aber das ist ein Thema für sich. Wenn Sie von den Brokers und Finanzmärkten sprechen, da würde ich sagen, ein System hat natürlich da eine Rolle gespielt. Das ist die Art der Bezahlung dieser Brokers. Wenn man bedenkt, dass in Amerika zwei Handvoll von Brokers über $1 Milliarden in einem Jahr als Kommissionen bekommen haben, dann ist es klar, dass die Menschen nicht mehr normal reagieren, wenn das so ist. Dass sogar diese Brokers manchmal das Zehnfache an Gehalt bekamen als selbst die Führungskraft in der eigenen Bank. Also das System war total durcheinander geraten. Dann in diesem besonderen Fall war die Art und Weise, wie die Bezahlung und Entlohnung zusammengestellt worden ist, ein Teil der Problematik. Es hat eine Geschwindigkeit gegeben, die keiner mehr kontrollieren könnte. Beim Auto ist das ein anderes Thema. Aber im Grunde genommen, es gibt wie ein Leitfaden etwas, was Gemeinsamkeiten zeigt. Man sollte immer mehr auf die Menschen, die die reale Wirtschaft tragen, die Arbeiter und Arbeiterinnen, die auch die Gewerkschaften, die Vertreter der Belegschaften, die Beiräte, auch die non-governmental Aktivitäten, alle diese tausenden, Millionen Menschen, die jeden Tag sich für die anderen Menschen engagieren, viel mehr Bedeutung widmen, sich zum Wort sprechen lassen und uns die Grundtendenzen der Gesellschaft für die Wirtschaft und nicht umgekehrt, nicht die Wirtschaft für die Gesellschaft, dass sie uns das erklären und nochmal ernst nehmen. Im Grunde genommen, die Zeichen sind alle da, aber wir überhören die meisten Zeichen aus Bequemlichkeiten oder aus Gier. Die Gier übrigens, sagte Mohamed Yunus einmal, die Gier, das ist, als ob man durstig wäre und Salzwasser trinkt. Je mehr man trinkt, desto durstiger wird man.
Wenn man Ihr Buch liest, könnte man dabei vergessen, dass Sie es vor der Finanzkrise geschrieben haben, zum Beispiel auch in Ihrer Analyse von der Wirtschaft, der eigentlich die Wirtschaft abhanden gekommen ist. Früher hat man von Nationalökonomie gesprochen und gedacht, das ist die Lehre davon, wie man das Volk ernährt. Und dieses Konzept ist der Ökonomie offenbar in den letzten Jahren völlig entglitten.
Ja, absolut. Also Wirtschaft, Ökonomie von Ökos, das ist eine Welthaushalt, wenn man will. Das ist nicht anders als der Globus ist wie ein Haushalt, der Global Village ist wie eine große Familie und es gibt Grundprinzipien, die sich nicht geändert haben. Man kann nicht mehr ausgeben, als man was vorher erwirtschaftet hat. Man kann nicht, und Amerika hat dann natürlich eine Reihe von schlechten Beispielen gegeben, man kann nicht auf ewig einen Schuldenberg aufbauen, vom Haushalt bis zum Staatsniveau, ohne auch mit den Konsequenzen zu rechnen. Dieses Land ist sicher interessant, aber ist ein Januskopfland. Das ist das Schlimmste und das Beste. Das Beste haben wir vor kurzem erlebt mit der Wahl, aber das Schlimmste haben sie wirtschaftlich uns alles gebracht in den letzten Jahren, was man sich überhaupt erdenken kann. Und es kommt noch ein anderes Phänomen, was wir noch nicht richtig diskutiert haben, die absolute Überschuldung über Kreditkarten in Amerika. Ein Land, wo die zweite und dritte Generation die Schulden der Urahnen zu bezahlen hat. Also das geht nicht. Man geht auf eine Welt zu, wo das Grundprinzip des weniger brauchen ist besser als mehr haben, ein Grundprinzip sein wird. Und das geht natürlich tief in die Gesellschaft hinein. Wie erziehen wir unsere Kinder morgen, damit sie danach mal leben? Diese Kinder, die heute in dieser Bequemlichkeit der Konsumgesellschaft leben, werden morgen unsere zukünftige Führungskräfte werden. Mit welchen Werten? Mit welcher Weltanschauung? Ja. Aus Amerika sind mit der Globalisierung drei Elemente der amerikanischen Kultur mitgeschleppt worden. Das haben wir unterschätzt. Erstens ist jetzt seit 15 Jahren ungefähr das Geld absolut das Maß aller Dinge. Der zweite Punkt ist nach meiner Fassung gefährlicher. Das ist das Gefühl, dass man Ungleichheiten nicht unbedingt bekämpfen muss. Das hat man in Europa genannt die Leistungsgesellschaft. Aber in Amerika, das ist so, es gibt die Winners und die Losers. Das bedeutet, die Losers haben die Pech gehabt. Und Sie wissen, dass in Amerika 40 Millionen Menschen absolut keinen Gesundheitsschutz haben. Das ist phänomenal. Und diese Nicht-Wollen, Ungleichheiten zu bekämpfen, das ist ein Abschied in Europa von 400 Jahren Kultur, Aufklärungszeit, die Utopie der französischen Revolution, sogar des Kommunismus. Das heißt also, das scheint so zu sein, das ist so, nicht anders. Und der dritte Punkt ist, die Kommunikation heiligt die Mittel. Egal, was du tust, du musst das richtig kommunizieren. Geh zum Fernsehen, zum nächsten Talkshow und erklärt. Egal, ob du jemanden umgebracht hast, ob du deine Kinder verschanzt hast, oder Hauptsache, du bist da und man hört zu und man vergisst das eine Minute später. Aber du hast deine Meinung gegeben. Diese drei Elemente sind mit der Globalisierung durch die Welt gegangen. Ich erinnere mich an eine Studie in Indien, wo vor 7 Jahren die Jugendlichen gesagt haben, das Ziel meines Lebens ist Familie, Geborgenheit, Gerechtigkeit und Liebe. Vor 2 Jahren, 2005, wurde die Studie wiederholt, auch bei der Zielgruppe 18 bis 25. Hauptsache Geld, Reichtum, politischen Einfluss. Das heißt, innerhalb von 5 Jahren hat die sogenannte Globalisierung selbst die Weltanschauung der Schwellenländer, der Jugendlichen in den Schwellenländern total verändert. Man muss das wissen, was das bedeutet. Wenn wir nicht zurückkehren zu diesem von uns Anfang diskutiert, wie tragen wir dieser Welt die Verantwortung für die Zukunft? Wenn wir nicht dazu zurückkehren, da sind wir auf Sprengstoffgesellschaft, die irgendwann wieder explodiert. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, um nicht zu weit zu philosophieren. Wir sind in einem Autogeschäft. Automobilindustrie, Trends, Finanzkrise, Stillstand der Fließbänder zurzeit und so weiter. Hat mit der Finanzkrise nur geringfügig zu tun. Die Trends sind da seit Jahren schon, dass die Welt auf andere Produkte und Antriebssysteme wartet. In Paris weiß man seit Jahren, dass 40% der Haushalte schon kein Auto mehr besitzt. Das ist eine Statistik. Die andere Statistik sagt, in 50 Jahren werden 98% der Bevölkerung dieser Erde, also ungefähr 8 Milliarden Menschen, in Großstädten wohnen. So, zieht man daraus, ein Kind mit 7 zieht daraus sofort Schlussfolgerungen und sagt, aha, Moment, wenn die Menschen in Ballonzentren wohnen, wo sie schon heute kein Auto haben wollen, an wen verkaufe ich das, meine Autos in 30 Jahren? So, in 30 Jahren, das ist ungefähr die Entwicklung von 4, 5 Modellen. Mehr ist es nicht, das ist morgen. In Japan, die Jugendlichen haben in mehreren Studien in den letzten 10 Jahren gezeigt, dass sie, wenn sie in Tokio wohnen, auf den Besitz eines Automobils verzichten wollen. Weil man keinen Parkplatz hat und man verliert viel zu viel Zeit, um sein Auto zu parken, wenn überhaupt möglich ist. Das heißt also, die Trends sind da. Das Volk ist eigentlich weise und vernünftig und hat viel Verstand. Aber es sieht so aus, dass da oben die Menschen, die die Produkte für diese Menschen entwickeln, in einer anderen Welt leben. Und im Buch erkläre ich auch einen Aspekt der modernen Zeit, wo ich sage, und darüber muss man sich Gedanken machen, in den Schulen, die die Führungskräfte der Zukunft vorbereiten, Amerika, England, Europa, dass diese Eliten der Zukunft sich selbst auch eigenem Umfeld rekrutieren. Das heißt in anderen Worten, 98% der Absolventen der sogenannten Haute École in Frankreich kommen von Familien, die schon diese Schule absolviert haben. Das ist wahr in Amerika, das ist wahr in Deutschland, das ist wahr auch in England. Das heißt, wir werden morgen noch mehr führende Kräfte haben, die in einer nicht realen Welt gelebt haben, eine geschonte Welt. Frage ich mich also, wie wollen die mal den Rest der realen Menschen, die ums Überleben kämpfen, die tägliche Sorgen haben und so weiter, mal richtig verstehen?
Daniel Gönöwer, Sie reden wie ein Linker.
Oh, ich weiß nicht, ob links bedeutet oder... nein, ich würde mich bezeichnen mehr als Realo, wenn Sie wollen. Wenn ich wie ein Linker rede und... wenn meine Aussagen vernünftig sind, dann haben die Rechten Unrecht. Ich weiß nicht, ob das Linke ist. Das Problem ist nur, ich rede viel mehr mit der Stimme der Mehrheit, der Masse. Ich weiß, dass ich in einem elitären Umfeld gelebt habe, beruflich, aber ich komme von einem ganz bescheidenen Ecke. Das habe ich nie vergessen. Und das ist immer die Ecke, die mich immer mehr fasziniert. Wie leben die Menschen heute? Wie werden die morgen leben? Welche Aspirationen haben die? Was wollen die denn haben? Das ist der Sinn einer Führungskraft, egal auf welcher Idee, auf welchem Niveau sie ist. Ob das Linke ist, dann lassen wir Linke. Aber Kommunist bin ich nicht. Ich will keine Planwirtschaft.
Der deutsche Soziologe Ulrich Beck, der das Buch geschrieben hat, Risikogesellschaft, das sehr viel ausgelöst hat, hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass das, was jetzt passiert ist in der Finanzwelt, das gleiche dem Zusammenbruch der Berliner Mauer, mit dem Unterschied, dass beim Zusammenbruch der Berliner Mauer die Verantwortlichen weggeputzt wurden und dass aber jetzt in der Finanzkrise die Leute auf ihren Stühlen sitzen bleiben und dass so eine Art Sozialismus für die Oberschicht eingerichtet wird. Der Staat gibt den Banken und den Geldinstituten Geld und auf einer unteren Schicht geht es gleich weiter wie gehabt, dass man sagt, wir haben nicht mehr Arbeit für euch alle, ihr müsst einverstanden sein, dass ihr weniger Lohn bekommt und so fort.
Naja, sicher, das ist natürlich ein Problem, aber eines steht fest, in der letzten Krise, die Politik nicht verursacht hat, hat die Politik die Krise weitgehend gerettet und eingedämmt. Da hat die Politik gezeigt, wie die Politik heutzutage agieren kann, wenn sie vernünftig agiert. Das ist im Gegensatz zu der Krise von 1929 ein gewaltiger Fortschritt. Was Verantwortlichen angeht, ich muss sagen, die Schweiz diesmal hat ein gutes Beispiel gezeigt, mindestens eins, mit diesem damaligen Verantwortlichen der UBS, der auf seine 10 oder 14 Millionen Bonus verzichtet, mutig. Aber Sie sehen also, wie wie zurückhaltend die anderen sind, das ist nicht einfach. Aber mindestens hat er gezeigt, das ist möglich, man kann auch so. Und er lebt wahrscheinlich morgen genauso gut wie vorher, aber das ist ein gutes Zeichen. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen Menschen, die gewählt sind, Berliner Mauer, die Verantwortlichen, und anderen, die nicht gewählt sind, die sich selbst unter bestimmten Kreisen selbst wählen und auf bestimmten Positionen bringen. Nach meiner Auffassung muss ich sagen, krassen Fehler, besonders in dem Bankensystem, sind nicht genug bestraft worden auf dem Niveau von Verantwortlichen. Aber vielleicht gibt es einen Grund. Sie eliminieren diejenigen, die den Schlamassel verursacht haben, und wo sind die anderen, die das besser machen werden? Wo sind die denn? Wie kann man sicher sein, dass der Nächste es besser machen wird? Er ist aus derselben Schiene, der hat dieselbe Schule besucht, der ist in der Firma und in einer ähnlichen Firma seit Jahren beschäftigt. Die Spielregel hat er gelernt und kennt eine andere und so weiter. Nein, ich glaube, es handelt sich jetzt um eine grundsätzliche Änderung der Art und Weise, wie man in der Wirtschaft Verantwortung tragen muss. Und wie wir, um diese Weltanschauung der zukünftigen Verantwortlichen zu erreichen, in welchen Schulen, mit welchen Lehrgängen werden wir diese Menschen ausbilden? Da muss man zurück, sonst haben wir eine permanente Wiederholung dessen, was wir heute leben. Warum sollte das sich ändern? Ein Philosoph, Herzenberger, hat in Deutschland vor kurzem gesagt, der Kapitalismus ist wunderbar, er überlebt jede Krise. Er hat nicht Unrecht. Mein Problem ist, warum hat er so viele Krisen? Deshalb also, er überlebt vielleicht, aber ich möchte ein System haben, der überhaupt die Krisen nicht verursacht. Und ein anderer Wirtschaftswissenschaftler hat gesagt, das ist das System. Das ist natürlich blödsinnig. Das System lädt durch die Menschen von den Menschen. Das heißt also, es gibt immer in einem System Lücken, wo, da komme ich zurück zu der Rolle der Politik, die Aufsicht der Politiker so weit gehen muss, dass diese Lücken natürlich besser reguliert werden. Deshalb die Spielregel, die Verteilung der Verantwortungsgebieten müssen neu definiert werden ab sofort. Wenn wir das nicht grundsätzlich tun, und ich glaube, da ist die Politik unterwegs, die spielt zurzeit, um das zu erreichen, die spielt zurzeit Feuerwehr. Sie löscht die Brände, also mit Milliarden und Abermilliarden. Aber was wäre die andere Lösung? Wäre eine Weltkatastrophe. Also insofern, Gott sei Dank, von China bis nach Amerika, über Indien, jeder hat verstanden, was zu tun ist. Und dann handelt es sich darum, wie meiden wir solche Katastrophen morgen? Mit welchen Menschen, mit welcher Bildung, mit welcher Weltanschauung, welchen Einsatzbereitschaft und so weiter. Und deshalb ist das Buch sehr stark auf das Thema Verantwortung, Bewusstsein hingerichtet, dass man sagt, also jetzt muss man ein bisschen mehr als Feuerbrände löschen. Man muss lernen, dass Feuer überhaupt nicht kommen und keine Brandstifter mehr existieren. Das ist viel besser. Kein Feuer ist immer besser als die beste Feuerwehr.
Trotz allem, Daniel Gödewer, Sie sind ein unverwüstlicher Optimist.
Ich würde lieber ein Pessimist sein. Pessimist, habe ich irgendwo gelesen, sind die echten Lebenskünstler, denn nur die Pessimisten erleben positiven Überraschungen. Also insofern ein Pragmatiker. Ich will nicht anders denken, als der Mensch kann sich verbessern. Der Mensch kann von Erfahrungen lernen. Er ist nicht so wie die paar Brookers, die uns ja so zu Katastrophen geführt hat. Selbst die größten Spekulanten wie der George Soros hatte schon Jahren gewarnt, hat gesagt, Vorsicht, ich lebe vom System. Ich sage Ihnen, das ist ein gefährliches System. Das ist ein System ohne Anstand. Das ist ein System, wo man reich wird ohne Arbeit. Das kann doch nicht funktionieren.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.